In unserer heutigen Folge gibt es die etwas verspätete Auflösung einer Wette aus dem Dezember 2022. Da haben wir schon mit Spannung drauf gewartet. Die Auflösung dieser Wette findet sich in unserer aktuellen Studie zum Sparverhalten der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, über die ich mit Franziska Biel heute spreche. Außerdem schauen wir, was die jüngsten ökonomischen Entwicklungen wohl bedeuten werden für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, zu einer neuen Folge von unserem Podcast, von Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und in unserem virtuellen Aufnahmestudio sitze ich hier heute mit meiner Kollegin Franziska Biel. Hallo.
Hallo Sebastian.
Franziska, wir haben ja in unseren Jahresendfolgen des Podcasts immer die Angewohnheit, dass wir so ein paar Prognosen abgeben fürs kommende Jahr und darauf zurückschauen, wie sich denn aus der Vorjahresfolge die Prognosen so entwickelt haben, ob die denn eingetreten sind. Und da habe ich ja aus der Folge, die wir jetzt im Dezember aufgenommen haben, noch eine kleine Bringschuld nachzuholen. Ich hatte ja in der Folge Ende 2022 die Prognose abgegeben, dass der Anteil der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, deren Haushalt nicht über Ersparnisse verfügt, im Laufe des Jahres 2023 bis Ende 2023 nochmal ansteigen würde. Einfach aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, der Preissteigerungen, mit denen die Leute zu kämpfen haben. Und das konnte ich in der Folge im Dezember 2023 noch nicht auflösen, weil da nämlich die Umfragearbeit noch lief und wir die Ergebnisse noch nicht hatten. Und die sind jetzt da. Und ich muss sagen, ich habe zwar richtig gelegen, was die Umstände angeht, die Rahmenbedingungen angeht. Tatsächlich ist es so, dass die Inflation im Laufe des Jahres 2023 nur langsam nachgelassen hat und die Leute natürlich weiterhin den Druck im Portemonnaie gespürt haben. Aber tatsächlich ist es so, das wissen wir jetzt, dass der Anteil der Haushalte ohne Ersparnisse zurückgegangen ist und dass es mehr Verbraucher gibt. Tatsächlich der höchste Wert in dieser Umfrage, seitdem wir sie machen, seit 2013, deren Haushalte tatsächlich über Ersparnisse verfügt.
Also halten wir erstmal ganz kurz fest, zurück ins Jahr 2022. Die Wette hast du nicht gewonnen, was ja aber eigentlich sehr erfreulich ist tatsächlich. Manchmal ist es ja schön, wenn man nicht recht behält. Wir werden ja nächste Woche Daten erhalten, wie sich die Löhne im vierten Quartal 2023 in Deutschland entwickelt haben. Im zweiten und dritten Quartal 2023 sind sie um die Inflation bereinigt, also real jeweils leicht angestiegen. Und im vierten Quartal dürfte dieses Reallohnwachstum sogar noch ein bisschen stärker ausgefallen sein. Du hast jetzt gesagt, der Anteil derjenigen, die über keine Ersparnisse verfügen, der ist zurückgegangen, beziehungsweise der Anteil, der Ersparnisse hat, ist gestiegen. Und zeigt sich dann auch diese positive Lohnentwicklung in deinen Umfrageergebnissen?
Kann man schon sagen, dass das auch einen Einfluss sicherlich gehabt hat. Wir hatten natürlich, als wir die Ergebnisse bewerten mussten, auch noch keine Daten zum vierten Quartal, aber wir hatten ja, wie du richtig schon sagst, gesehen, dass tatsächlich es wieder ein Reallohnwachstum gegeben hat im Laufe des Jahres 2023. Das heißt, der Druck auf die Haushaltsbudgets, der hat ein bisschen abgenommen, ist aber natürlich noch deutlich höher als zu Beginn der aktuellen Inflationsphase, um das mal so zu nennen, die ja Ende 2021 schon losging. Und da sehen wir also tatsächlich, dass, wenn man über den gesamten Zeitraum sich anschaut, die Menschen tatsächlich immer noch einen realen Verlust hatten. Von daher bin ich auch nicht ganz so optimistisch, wie man es sein könnte, wenn man einfach nur die Ergebnisse von jetzt mit denen beispielsweise aus dem Jahr 2020 vergleicht, was vor 2022 das letzte Mal war, dass wir diese Frage gestellt hatten. Zwar ist es so, dass der grundsätzliche Anteil der Befragten, die über Ersparnisse verfügen oder die über keine Ersparnisse verfügen, sich ganz ähnlich verhält wie damals. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Menschen, die nicht über Ersparnisse verfügen, als Grund dafür teilweise auch ganz ähnliche Angaben machen. Aber da Ende 2020 zum Beispiel die inflationäre Entwicklung ja noch gar nicht abzusehen war, war das nämlich die Antwort wegen der steigenden Preise, sind unsere Ersparnisse aufgefressen worden, damals noch gar nicht in der Umfrage mit drin. Und das ist jetzt sehr wohlwert, denen also ein gutes Sechstel der Befragten ohne Ersparnisse und insgesamt 5% aller Befragten angeben. Und das ist nicht das Einzige, was mich so nicht ganz so euphorisch sein lässt hinsichtlich dieser Umfrageergebnisse.
Nämlich, was denn noch?
Naja, es ist so, wir haben ja auch die Möglichkeit immer zur Antwort angeboten, den Befragten, die sagen, dass sie keine Ersparnisse haben, dass sie einfach auch mal Dinge ausgeben oder Geld ausgeben für Dinge, die nicht unbedingt sein müssen, die nicht zum Grundbedarf gehören. Gehört das. Also Menschen, die an sich das Geld hätten, um zu sparen, es nicht tun, um sich mal lieber was zu gönnen. Und das ist ein Anteil, der tatsächlich über die letzten 3 Jahre stetig zurückgegangen ist. Von 2020 auf 22 ist der geschrumpft und von 22 auf 23 ist der auch wieder geschrumpft. Und wenn wir jetzt sagen, ist es einfach nur so, dass wir mehr Leute haben, die sparen können, und das ist jetzt der Grund, warum es mehr Leute gibt mit Ersparnissen und weniger Leute ohne Ersparnisse, dann würde man ja annehmen, wenn es einfach nur eine grundsätzliche Verbesserung der Einkommenssituation der Haushalte ist, dass es sich ähnlich verteilt wie vorher und dass es auch wieder mehr Leute geben würde, die sagen, naja, ich habe zwar Geld zum Sparen, aber ich gebe das auch wieder für was anderes aus. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall. Also dieser Anteil ist weiter zurückgegangen und das lässt mich dann doch eher schätzen, dass es sich hier um ein Vorsichtssparen handelt. Also das kennen wir ja, dass die Deutschen da grundsätzlich gerne mal dazu tendieren, wenn die Zukunft so ein bisschen im Unklaren zu sein scheint, wie geht's jetzt weiter wirtschaftlich, dann werden erstmal Ersparnisse gebildet zur Sicherheit. Das haben wir während Corona gesehen, wobei es da ja auch von den Leuten recht einfach gemacht wurde teilweise, weil viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, auch einfach weggefallen sind. Aber das haben wir da gesehen, dass eben die Leute, die es konnten, Ersparnisse gebildet haben. Und das sehen wir jetzt. Und mein Verdacht ist eben, wie gesagt, dass viele Leute sich einfach nur Dinge versagen, die sie sich vorher gegönnt haben. Und dass die Menschen vielleicht auch das Ersparnisse bilden können, etwas anders interpretieren. Dass also beispielsweise jemand, der vor 2 oder 3 Jahren noch gesagt hätte, mein Geld reicht nicht aus, um Ersparnisse zu bilden, dass so jemand jetzt vielleicht doch auch einfach gesagt hat, ich habe hier oder da doch noch Streichmöglichkeiten gefunden, weil ich einfach auf jeden Fall gerne sparen will im Angesicht der wirtschaftlichen Unsicherheit.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn und ich glaube auch, dass du insbesondere mit diesem Vorsichtssparen-Punkt, dass das schon eine ganz logische Schlussfolgerung ist, weil wir sehen das ja jetzt nicht nur in deinen, sag ich mal, Umfrageergebnissen, sondern auch wenn wir uns andere Umfragen anschauen, die wir monatlich bekommen, also zum Beispiel von der Europäischen Kommission gibt es ja auch eine Verbraucherumfrage. Und da zeigt sich ja auch schon seit einigen Monaten wirklich eine deutlich erhöhte Sparneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher und zeitgleich aber auch eine reduzierte Anschaffungsneigung. Also spricht wirklich ganz viel dafür, eben wie du sagst, in diesem aktuell unsicheren Umfeld, dass Vorsichtssparen wirklich zurück an die Tagesordnung gekehrt ist, was wir ja auch so in unseren Szenarien, sage ich mal, so sehen, dass deswegen dann eben der private Konsum trotz dieser Ersparnisse oder trotz des Zuwachses an Geld, sage ich mal, nicht unbedingt den Konsum unterstützen wird. Aber man sagt ja auch, dass man so um die 3 Nettogehälter immer mal beiseite gelegt haben sollte, also mindestens eigentlich, um für unvorhergesehene Situationen wie beispielsweise eine kaputte Waschmaschine oder Autoreparaturen und alles, was einem da so einfällt, gewappnet zu sein. Wie sieht das denn bei den von uns befragten Verbrauchern aus? Also diejenigen, die Rücklagen gebildet haben, haben die denn mindestens diese 3 Nettogehälter beiseite gelegt?
Teils, teils. Also tatsächlich schon ein größerer Teil hat mehr als diese 3 tatsächlich. Diejenigen, die weniger als 1 Monatsnettoeinkommen oder 1 bis 3 haben, das summiert sich unter den Befragten mit Ersparnissen auf etwa 30%. Also auch da ist es fast ein Drittel, die das noch nicht erreicht haben oder gerade so eben vielleicht erreicht haben, was da so allgemein empfohlen wird. Was ich aber auch interessant fand, man könnte ja erwarten, wenn es jetzt tatsächlich die Leute, die bislang nicht sparen konnten, halt jetzt etwas in einer etwas besseren wirtschaftlichen Situation sind und eben Geld beiseite legen können, dass dann zunächst einmal der Anteil steigen würde, der nur über geringe Ersparnisse verfügt, weil diejenigen ja vermutlich nicht gleich mit mehreren Monatsgehältern auf einmal auf der hohen Kante dann bei uns in die Statistik rutschen, sondern das werden ja die sein, die eben dann tatsächlich erstmal nur geringe Ersparnisse haben. Aber wir sehen eben, dass gegenüber 2022 der Anteil, der eben maximal 3 Monatseinkommen als Rücklagen hat, dass der gesunken ist und dass aber die Anteile von höheren Rücklagen, dass die gestiegen sind. Also wenn wir beispielsweise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen, die 7 oder mehr Monatsnettoeinkommen auf der hohen Kante haben, also mehr als ein halbes Jahreseinkommen, das waren 31,5% im Ende 2022 und das sind jetzt schon 37,5% Ende 2023 gewesen. Und da sieht man also, dass durch die Einkommensklassen hindurch mehr gespart wird. Und wie gesagt, wenn wir das zusammen mal betrachten mit dem Zuwachs an Leuten, die eben sparen können und überlegen, dass vermutlich wir eigentlich von denen ja einen Influx gehabt haben müssten, also einen Zuwachs von Leuten mit geringen Ersparnissen, dann muss man also sagen, dass offensichtlich die Leute, die bislang schon sparen konnten, auch tatsächlich einfach mehr gespart haben als bislang und ihre Ersparnisse weiter aufgebaut haben. Denn ansonsten hätten wir ja den Zuwachs eher im unteren Bereich der Skala sehen müssen und nicht im oberen. Und auch das deutet tatsächlich darauf hin, dass die Leute ja eben vorsichtig geworden sind und Vorsichtssparen betreiben. Und das zeigt sich ja auch, wenn man zum Beispiel aufs Konsumklima blickt, dass das auch nicht so richtig aus dem Quark kommt. Also da muss man jetzt wirklich sagen, das hat sich über die letzten Monate oder ich sag mal seit dem Tiefpunkt oder Höchststand der Inflation Mitte 22 ist das Konsumklima nicht mehr ganz so schlecht, wie es damals war. Aber wenn man mal schaut, jetzt über die letzten Monate ist es tatsächlich wieder schwächer geworden, weil sich eben zwar der Preisdruck gebessert hat, aber tatsächlich der wirtschaftliche Ausblick ja weiterhin unklar zu sein scheint. Und da sind wir jetzt also schon wieder auf einem Wert, der ungefähr in der Größenordnung liegt, wie er vor einem Jahr war. Also da scheint sich über die letzten Jahre nicht so viel gebessert zu haben.
Also sprich, wenn du diese Umfrageergebnisse jetzt insgesamt betrachtest, dann würdest du jetzt auch sagen, die Aussichten für den Konsum, für die verspricht das jetzt alles nicht unbedingt Gutes, obwohl mehr Menschen über Rücklagen verfügen, die Rücklagen gestiegen sind. Trotzdem deuten auch die Ergebnisse eher auf einen weiteren belasteten Konsum hin.
Würde ich sagen, wie gesagt, auch zusammengenommen mit dem Konsumklimaindex, der ein vorausschauender Index ist, es scheint momentan tatsächlich so zu sein, während der 2010er Jahre war es ja gern mal so, wenn da die Industrie geschwächelt hat, dass da dann tatsächlich es der Konsum war, der auch so ein Wachstumsmotor für Deutschland war. Das würde ich aktuell noch nicht sehen. Es mag natürlich sein, wenn sich auf einmal alles aufklaren sollte und tatsächlich die Aussichten sich bessern und sich dementsprechend auch die Konsumstimmung der Menschen wieder bessert, dass dann diese aus Vorsicht gebildeten Ersparnisse auch wieder aufgelöst werden und wir dann noch einen zusätzlichen Anschub bekommen. Aber solange die Aussichten so sind, wie sie sind, werden wir vermutlich erstmal bis auf Weiteres dieses Vorsichtssparen von den Verbrauchern und Verbrauchern weiterhin sehen.
Ja, sehr spannende Ergebnisse auf jeden Fall. Wer sich die ganze Studie nochmal in Ruhe durchlesen möchte, der findet den Link dazu natürlich auf unserem Blog. Darüber hast du ja auch den Chart dann diese Woche veröffentlicht und genau, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Sebastian.
Ja, sehr gerne. Franziska, was haben wir denn sonst noch so zu berichten? Also es ist natürlich immer schön, wenn wir auch mal aus der Lebenswirklichkeit der Leute berichten können, was die uns so erzählen, wie wir das mit unseren Umfragen immer machen. Aber was haben wir denn aus der weiten Welt der Wirtschaftsdaten sonst noch so für unsere Hörer diese Woche?
Ja, man muss ja sagen, also wir nehmen am Donnerstag auf. Was die Wirtschaftsdaten betrifft, war es zumindest in Deutschland bis heute relativ ruhig. Wir bekommen jetzt heute, also wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören können, heute am Freitag noch unseren IFO-Index und auch noch die detaillierten Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal. Das heißt, da können wir heute noch nicht drüber sprechen. Was wir aber heute bekommen haben zum Beispiel, sind die Einkaufsmanager-Indizes, also auch ein Frühindikator, der sowohl für Deutschland als auch für die Eurozone als auch natürlich für die anderen Eurozone-Länder, aber auch andere Regionen global veröffentlicht wird. Und diese Daten haben eben gezeigt tatsächlich, dass sich der Ausblick in Deutschland nochmal verschlechtert hat. Also erwartet wurde eine Verbesserung dieser Zahlen. Da waren die Ergebnisse dahingehend dann ein bisschen enttäuschend. Und dieser verschlechterte Ausblick, der wurde eben insbesondere durch eine verschlechterte Lage im herstellenden Gewerbe ausgelöst. Für den Dienstleistungssektor hat die Einschätzung sich leicht verbessert, bleibt aber auch in dem Bereich, der ein Schrumpfen des Sektors impliziert. Denn insgesamt hat die Nachfrage sowohl nach Gütern, aber auch nach Dienstleistungen weiter nachgelassen. Also man darf nicht vergessen, wenn wir hier von einer Verbesserung sprechen, oder auch von einer Verschlechterung. Es geht darum, liegen wir unterhalb des Wertes von 50? Das bedeutet eine Stagnation, 50, oder liegen wir darüber? Über 50 ist Wachstum, unter 50 ist ein Schrumpfen der Wirtschaft. Wir liegen in Deutschland deutlich darunter und haben uns jetzt eben nochmal ein bisschen verschlechtert. Und das heißt, insgesamt zeigen diese PMI-Daten von heute ganz besonders zwei Sachen, ne? Also erstens, Deutschland ist vom Wachstumsmotor der Eurozone wirklich zum Sorgenkind geworden, weil sowohl die Eurozone-PMIs als auch die für Frankreich, das ist bisher das einzige andere Land, für das Einzeldaten in der Eurozone verfügbar sind, die waren stärker. Zum anderen.
Aber auch immer noch unter 50, ne? Also weiterhin auch im Schrumpfungsbereich.
Genau, absolut. Auch weiterhin noch im Bereich, der unter 50 liegt, aber haben sich eben, also Frankreich hat sich deutlich verbessert, muss man sagen, aber immer noch unter 50, genau. Und Deutschland hat sich halt eben verschlechtert. Zum anderen zeigen die Daten aber auch, dass dieser ehemalige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, also die Industrie, mittlerweile zur großen Belastung geworden ist. Und es verstärkt sich der Eindruck, dass der Rückgang der Inflation in den vor uns liegenden Monaten langsamer ausfallen dürfte als noch im letzten Jahr. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen vor zwei Wochen. Weil im Dienstleistungssektor ist der Lohndruck hoch und das zeigen diese PMIs von heute auch nochmal, weil es gab starke Lohnerhöhungen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, und diese Lohnerhöhungen, die werden jetzt eben auch weitergegeben an die Verbraucher. Und das erklärt auch, warum die Verkaufspreiserwartungen beispielsweise in diesem Bereich zuletzt wieder angezogen haben.
Was heißt das für beispielsweise die Geldpolitik? Also es war ja spekuliert worden, wann kommt jetzt wohl die erste Leitzinssenkung von der EZB, nachdem man ja ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist. Da war ja teilweise für den April die erste Zinssenkung schon eingepreist. Sehen wir denn, dass das jetzt ein bisschen sich abschwächt und dass mehr Leute umschwenken auf unsere Prognose, dass es wohl nicht vor Juni die erste Zinssenkung geben würde?
Ja, da haben wir ja in den letzten Wochen tatsächlich schon gesehen, dass es sich da ein bisschen abgeschwächt hat oder sogar deutlich abgeschwächt hat, muss man sagen, wenn man überlegt, dass wir zu Beginn des Jahres da gesehen haben, dass mit Zinssenkungen von mehr als 150 Basispunkten gerechnet wurde. Da ist man dann schon seit Jahresbeginn deutlich von abgerückt, lag aber immer noch höher als das, was wir erwarten. Das ist auch nach wie vor der Fall, aber wir haben wirklich heute nochmal einen Rückgang gesehen. Das lag jetzt nicht nur an den PMIs, sondern tatsächlich in erster Linie auch an den Protokollen der FED zur letzten geldpolitischen Sitzung, die nämlich gestern Abend, also unserer Zeit Abend, veröffentlicht wurden. Und die schenken ja im Nachgang an so eine geldpolitische Sitzung immer noch ein bisschen zusätzliche Informationen darüber, wie die Diskussionen verliefen, was die Gedanken der Zentralbanker sind und eben dementsprechend, wie der künftige geldpolitische Pfad aussehen könnte.
Und da hat sich die FED ja auch, oder da war auch abzusehen, dass man bei der FED auch skeptisch ist, was die nächsten Zinssenkungen angeht.
Ja, das haben die ja die letzten Wochen auch schon deutlich kommuniziert. Also die Fed-Offiziellen, da die Äußerungen gingen ganz deutlich immer in die Richtung, man muss vorsichtig sein, sowohl im Zeitpunkt der Zinssenkung der ersten als auch im Umfang. Und die Protokolle, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, die haben eben nochmal gezeigt, dass die Fed-Banker wirklich relativ besorgt über das Risiko sind, die Zinsen zu früh zu senken. Die Protokolle haben gezeigt, dass große Unsicherheit darüber herrscht, wie lange die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau gehalten werden sollten bzw. müssten, um nachhaltig zum 2%-Ziel zurückzukehren. Und die meisten Fed-Offiziellen haben dabei tatsächlich die Risiken einer zu schnellen Zinssenkung betont. Und du hast es eben schon angesprochen, ne, das unterstreicht eben diesen Ton, den die Fed-Offiziellen zuletzt schon angeschlagen haben. Dass man sich eben wirklich sicher sein müsste, dass die Rückkehr zum 2%-Ziel nachhaltig gelingen werde. Und das hat sich dann eben auch deutlich auf die Märkte ausgewirkt. Ne? Da sind die Zinssenkungserwartungen weiter gesunken, dementsprechend die Kapitalmarktzinsen wieder angestiegen oder weiter angestiegen und das eben auch in der Eurozone. Also wir lagen jetzt heute Morgen bei den erwarteten Zinssenkungen unter 100 Basispunkte, also wirklich starker Rückgang, wenn wir an Jahresanfang zurückdenken, damit immer noch höher als das, was wir erwarten.
Aber schon deutlich näher dran.
Aber schon deutlich näher dran, genau. Wir sind immer noch dabei, dass es 75 Basispunkte sind, die wir für realistisch halten in diesem Szenario aus einer wirtschaftlichen Stagnation, so um die Stagnation herum, und diesem langsameren Rückgang der Inflation, das rechtfertigt so 75 Basispunkte unserer Ansicht nach und halt eben die erste Zinssenkung im Juni. Was auch daran liegen dürfte, dass die EZB zuletzt immer wieder betont hat, wie wichtig die Lohnentwicklung ist, und dass man eben vieles jetzt auch erst im ersten Quartal sehen wird. Und die Daten fürs erste Quartal zur Lohnentwicklung, die kriegen wir im Mai. Und deswegen klingt Juni oder dürfte der Juni eigentlich ein sehr realistisches Szenario sein, solange sich bis dahin nichts anderes ergibt.
Zumal ja die EZB auch immer betont, wie data-dependent sie in ihren Entscheidungen ist und dass sie sich darauf verlässt, was sie tatsächlich in den harten Daten sehen kann. Ja, dann behalten wir das weiter im Blick und schauen mal, wie das weitergeht. Franziska, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Franziska hat es eben schon erwähnt, wenn Sie unsere Studienergebnisse zum Sparverhalten einmal nachlesen möchten, dann werfen Sie einfach einen Blick bei uns auf den Blog. Den Link setzen wir Ihnen aber auch in die Beschreibung zur Folge. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, hinterlassen Sie uns gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder auch gerne mal, wenn Ihnen was nicht so gut gefallen hat. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.